Gelobt und gepriesen sei unser Herr in Ewigkeit. Amen. Meine lieben Geschwister, ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass Bruder Daniel diese Leitung bekommen hat, es so zu formen. Denn wie wir in den ersten Part der Botschaft sehen werden, hat der Herr es so geleitet, dass das, was Bruder Michi gesagt hat, sehr gut zu dem Anfang meiner Botschaft gepasst hat. Und schon in erster Linie dafür sei der Herr gelobt in Ewigkeit. Amen. Die Botschaft, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat für den heutigen Abend, habe ich den Titel gegeben, die frühere, jetzige und die letzte Herrlichkeit. Die frühere, jetzige und letzte Herrlichkeit. Ziel dieser Predigt ist, dass ich versuchen möchte, die verschiedenen Tempel im Alten Testament, also den ersten, den zweiten und den dritten, umzulegen auf unsere derzeitigen Glaubenssituationen. Und der Herr möge mir in dieser Sache helfen. Zuerst möchten wir uns die gegenwärtige Situation anschauen, den Kontext. Und den findet sich für diese Botschaft in Esra 3, beginnend mit Vers 10 bis Vers 13. Esra 3, Vers 10 bis 13. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, stellten sich die Priester und ihre in ihren Gewändern auf mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaphs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Anordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten ein Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so gütig ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde, während viele Stimmen zu einem Freudengeschrei erhoben, sodass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, sodass man den Schall weithin hörte. Und der geschichtliche Kontext ist hier, dass das Volk Israel ins Exil nach Babylon geführt worden ist und jetzt wurden sie zurückgebracht. Und der Tempel wurde ja zerstört, die Stadtmauer wurde zerstört, die ganze Stadt wurde zerstört. Und jetzt sind sie dabei, den neuen Tempel wieder aufzubauen. Und sie haben den Tempel aufgebaut und wir sehen zwei verschiedene Reaktionen auf den Wiederaufbau des Tempels. Und wenn wir uns auf die zweite Reaktion fokussieren, darauf, dass die Leute geweint haben, als sie die frühere Herrlichkeit gesehen haben, dann möchte ich, dass wir das auf uns überlegen und uns fragen. Die jüngere Generation hat den Unterschied gar nicht gemerkt, weil sie haben die frühere Herrlichkeit nicht gesehen, aber die alte Generation hat den Unterschied bemerkt, weil sie es eben gesehen haben. Und ist es nicht irgendwie auch in unserem Leben so, meine Lieben, dass wir oft auf unser altes Leben zurückblicken und auf den Anfang unserer Glaubenswege und dass wir sagen, Mann, Herr, damals war es so schön mit dir. Am Anfang, wo ich umgekehrt bin, da war es so schön, aber jetzt mittlerweile ist es irgendwie so anstrengend geworden. Irgendwie sind es nur mehr gewisse Mechaniken, die ich durchgehe und gewisse Sachen, die ich Tag für Tag abgehe. Aber irgendwie ist es einfach nicht mehr das, was es mal war. Und die Frage ist, wieso ist es so? Und die Antwort ist das, was Bruder Michion schon gesagt hat, deswegen danke ich dem Herrn für die Leitung. Denn die Antwort ist, dass wir unsere Prioritäten falsch setzen. Wir setzen unsere Prioritäten falsch, unsere Prioritäten sind vielmehr darauf, dass wir unsere weltlichen Bedürfnisse stillen, als unsere Priorität auf Gott zu legen und ihm näher zu kommen. Und diesbezüglich möchte ich den Grund für die gegenwärtige Situation vorlesen und der findet sich im Buch Haggai, und ich möchte generell für diese Botschaft im Buch Haggai bleiben. Haggai und Zacharia zusammen waren die zwei Propheten, die zur Zeit der Wiederaufbau des Tempels gelebt haben. Und deswegen können wir sehr viele Parallelen, vor allem in diesen Propheten, aber auch in Zacharia finden. Und ich möchte kurz über ein paar mehrere Verse drüber gehen und sie lesen und nur bei wenigen Versen etwas dazu sagen. Und ich möchte lesen in Haggai 1, Vers 1 bis Vers 11. Ist ein bisschen mehr, aber ich möchte es trotzdem lesen. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Josadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher an. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit gekommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher an, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt viel ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher an, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und ein sehr besonderer Vers, ein sehr wichtiger Vers zum Verständnis dieser Botschaft, Vers 8. Denn es ist kurz zusammengefasst, auf welche drei Punkte ich dann eingehen möchte. Geht auf das Bergland, holt Holz und baut das Haus, denn dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden. Und Vers 9, ebenfalls ein wichtiger Vers. Ihr habt viel erwartet. Und oftmals erwarten wir auch viel, meine Lieben. Wir erwarten immer so viel von Gott, aber wir merken eigentlich, wie wenig wir bereit sind, dem Herrn zu geben. Aber bereit zu erwarten von dem Herrn sind wir immer viel. Und in Vers 9 weiters. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum? Warum das? So spricht der Herr der Herrscher an, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Herr über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ihr habt die Dürre, und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt. Auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Und deswegen wollte ich diesen Vergleich zu der Gebetsmotivation von Bruder Michi machen, weil Michi hat genau angesprochen, dass wir einfach die Prioritäten falsch legen. Und so genau auch hier. Vers 9 sagt es so schön, warum das? Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Die Prioritäten in dem Volk Israel waren komplett falsch gelegt. Und so ist es bei uns genauso oft. Ich möchte jetzt in Kapitel 2 diese 9 Verse benutzen, um meine 3 Punkte vorzubringen, die mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Und wir werden den Text nachher nach durchgehen. Und wir werden uns eben in diesem Kapitel 2 befinden von Haggai. Und ich möchte, dass wir uns jetzt anschauen, den Lösungsplan für die gegenwärtige Situation. Wir haben uns angeschaut, die gegenwärtige Situation, den Grund für die gegenwärtige Situation, weil wir die Prioritäten falsch setzen. Und jetzt möchten wir uns den Lösungsplan für die gegenwärtige Situation anschauen. Und er helfe uns dabei. In erster Linie verlangt der Herr von uns, meine Lieben, an diesem heutigen Abend von mir und von euch, dass wir uns bekehren. Und viele von euch fragen sich jetzt, was? Ich soll mich bekehren? Ich, der ich so gut mit dem Herrn lebe und dem gerade alles so gut läuft? Wovon soll ich mich bekehren? Und ich möchte euch sagen, meine Lieben, erneut sind wir dem Volk Israel nicht sehr verschieden. Denn in Malachi 3 mit 7 steht Folgendes. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? So als hätten sie nichts, worum sie sich umkehren müssten. Wenn wir das Buch Malachi durchlesen, sehen wir verschiedene Reden, die Gott zu ihnen sagt, wo er ihnen ganz klar zeigt, was sie alles falsch machen. Und trotzdem sagen sie, worin sollen wir umkehren? Warum haben wir Notwendigkeit, umzukehren? Und meine Lieben, ich möchte 2 Unterpunkte jetzt anführen, warum wir die Notwendigkeit haben, uns umzukehren. Der erste Unterpunkt ist der folgende. Der Herr möchte, dass wir zurück zur ersten Liebe gehen. Denn so oft, wie ich vorher angesprochen habe, gehen wir dieses Leben voran, aber es wird mechanisch. Es wird nicht mehr aus ganzem Herzen, so wie der Herr es von uns verlangt hat. Und wir kennen diese besondere Passage, diese sehr bekannte Passage aus Offenbarung 2 und ich möchte sie jetzt erwähnen, weil sie sehr kraftvoll ist. Und in Offenbarung 2, 4 bis 5 steht diese bekannte Rede an die Gemeinde von Ephesus. Und Gott sagt zu ihnen, nachdem er aufgezählt hat, dass er ihre Werke kennt, in Vers 2, ich kenne deine Werke und dass sie auch gute Dinge getan haben, teilweise, sehen wir doch, was Gott ihnen spricht als Ermahnung ab Vers 4. Und es steht geschrieben, aber, obwohl er diese Werke kennt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und der Herr helfe uns allen, Buße zu tun. Der zweite Unterpunkt, den ich anführen möchte, ist, dass die vielleicht sagen, okay, aber ich lebe nicht in Sünde und ich mache die Werke und ich habe auch nicht die erste Liebe verlassen, das trifft auf mich nicht zu. Dann möchte ich trotzdem sagen, dass der Herr dich zur Umkehr aufruft, denn in Jesaja 59 mit 2 kennen wir eine weitere sehr bekannte Stelle, die eingeht auf das, was die Sünden in unserem Leben machen. Jesaja 59 mit 2 redet davon, dass wir uns eine Trennwand aufbauen zwischen Gott und uns. Und er sagt hier sehr schön, wie das passiert. Ich beginne mit Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Auf Rumänisch ist es sehr interessant, weil es steht, eine Mauer der Trennwand. Und wir bauen diese Mauer der Trennwand auf mit jeder weiteren Sünde, aber auch mit jedem Fehlverhalten, was wir gegen den Herrn an den Tag legen. Und hierbei möchte ich nicht allein davon reden, meine Lieben, dass wir in Sünde leben, sondern auch von jeder Kleinigkeit, die dem Herrn unwohlgefällig ist. Sei es Zeitverschwendung, sei es Dinge, die dem Herrn nicht wohlgefällig sind, oder seien es andere Dinge, von denen wir behaupten, dass sie nicht so schlimm seien, aber immer mehr in ein Stadium hineingehen, das dem Herrn unwohlgefällig ist und dann sich sehr leicht zu den Sünden umwandelt. Denn es ist ein schmaler Grat, bis der Weg sich hier ändert. Von Sachen, die dem Herrn nicht gefallen, bis hin dazu, dass du wahrhaftig in die Sünde fällst. Und er hilft uns, dass wir auf diese Sachen aufpassen. Also der erste Punkt, die der Herr von uns verlangt, dass wir uns bekehren. Der zweite Punkt ist ebenfalls in Haggai 2. Und die ersten drei Verse waren eben, da möchte ich nochmal sublinieren, in Vers 3, sehr wichtig: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts vor euren Augen? Und bei dieser Passage ruft der Herr uns auf, dass wir uns bekehren, denn die frühere Herrlichkeit war oftmals eine andere. Und bezüglich des Arbeitens sagt der Herr uns in Vers 4 von Haggai 2, aber nun sei stark, Zerubbabel, spricht der Herr, auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Josadaks, du Hohepriester und alles Volk des Landes. Seid stark, spricht der Herr. Und jetzt sehr wichtig, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. In zweiter Linie, meine Lieben, ruft der Herr uns dazu auf, dass wir arbeiten. Und jetzt könnt ihr euch fragen, aber wie arbeiten? Wir sind errettet durch den Glauben allein, ich brauche keine Werke machen. Ja, wir sind errettet durch den Glauben allein. Aber Jakobus sagt sehr schön, dass wir uns unseren Glauben beweisen sollen durch die Werke, die wir machen. Nicht die Gesetzeswerke, die wir machen, sondern die Glaubenswerke, die wir machen, die durch unseren Glauben heraus entstehen, den wir im ersten Punkt durch die Bekehrung schon getan haben hätten sollen. Der Herr helfe uns, dass wir auch Glaubenswerke haben. Und ich möchte sagen, meine Lieben, oftmals versuchen wir ja wirklich zu arbeiten. Ich sehe es in meinem eigenen Leben und ich sehe es in dem Leben meiner Bekannten und Freunde, mit denen ich rede, und sie sagen mir und ich sage mir selber, aber ich gebe mir wirklich Mühe, ich arbeite ja. Ich versuche ja wirklich, mir die Mühe zu geben und wirklich zu arbeiten für den Herrn, aber es klappt trotzdem irgendwie nicht. Und meine Lieben, diesbezüglich möchte ich einen sehr wichtigen Vers aus Hebräer 12 anführen. Hebräer 12 mit 4, der sehr gut darauf eingeht, warum, obwohl wir meinen, dass wir arbeiten, es irgendwie doch nicht klappen sollte. Und es steht geschrieben in Hebräer 12, mit Vers 4, der Grund, warum wir arbeiten, aber es doch vergeblich ist teilweise. Denn es steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und wie oft ist es so, meine Lieben, dass wir sagen, wir arbeiten, ja, wir arbeiten, aber dann merken wir, die Prioritäten sind doch andere. Und wenn dann die Lüste kommen, wenn die Versuchungen kommen, dann merken wir doch, dass wir nicht bereit sind, bis aufs Blut zu widerstehen. Denn dann gehen wir lieber zu den anderen Sachen zurück, die uns für den Moment wohlgefälliger sind, als weiterhin beim Herrn zu bleiben. Und wir schaffen es nicht, bis aufs Blut zu widerstehen. Und diesbezüglich möchte ich ein praktisches Beispiel anführen aus den Psalmen. Und zwar aus dem Psalm 126. Denn im Psalm 126 steht sehr interessant geschrieben, ein sehr interessanter Vergleich zu der Stelle, die wir gelesen haben. Denn anhand des ersten Verses gehen viele davon aus, dass dieser Vers dann verfasst worden ist, als die Leute aus dem Exil zurückgekommen sind. Denn im ersten Vers steht, als der Herr die Gefangenen Sions zurückbrachte. Und ich möchte mich fokussieren auf die Verse 5 bis 6, wo die Punkte nochmal sehr gut aufgezählt werden, die ich vorher erwähnt habe. 5 bis 6. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Der Part der Bekehrung. Und Vers 6. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, also die Arbeit, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben da. Und das ist die Folge. Aber natürlich dürfen wir nie vergessen, den nächsten Vers in Psalm 127, Vers 1, dass wir das nie unter die Kraft des Herrn tun dürfen. Denn dieser bekannte Vers in Psalm 127 mit Vers 1 sagt im ersten Teil, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Und der helfe uns, dass wir uns immer nur auf seine Hilfe vertrauen und dass wir uns immer nur in ihm die Zuflucht finden und dann mit ihm zusammen Glaubenswerke darbringen und auf keinen Fall Gesetzeswerke. Und der dritte Punkt, zu dem ich kommen möchte, meine Lieben, ist der Punkt der Vorbereitung. Bekehrung, Arbeiten und Vorbereitung. Und ich möchte zu dem Ausgangstext aus Haggai 2 zurückgehen und die Verse weiterlesen. Denn es steht geschrieben ab Vers 5 bis 7, den ersten Satz. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Herrscher an. Noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern. das Meer und das Trockene. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern bis hierher. Und hier sehen wir, meine Lieben, wenn wir auf unsere Zeit aktuell zurückschauen, dann sehen wir die Prophetien, die wir bekommen. Wir sehen die Zeiten, in denen wir leben, und wir sehen, dass der Herr auch in unserem Leben eine große Versuchung zulassen wird und dass der Herr auch über die Welt eine große, schwierige Zeit lassen wird, wie er es schon damals in Haggai prophezeit hat. Und ich möchte sagen, dass der Herr uns vorbereiten soll dafür, weil das ist der dritte Punkt, dass wir uns vorbereiten. Denn die Zeit wird nicht leicht sein, aber wer nicht vorbereitet ist, der wird abfallen. Aber zuerst müssen wir uns bekehren und arbeiten, aber im dritten Punkt müssen wir uns genauso vorbereiten, damit wir vorbereitet sind für die Zeit, die kommen wird. Und diesbezüglich möchte ich einen Vers aus dem Propheten Hosea lesen, der in einem einzigen Wort, in Hosea 10 mit 12, sehr gut zusammenfasst, wie wir uns vorbereiten sollen oder warum wir uns vorbereiten sollen, besser gesagt. Denn in Hosea 10 mit 12 steht: Seht euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade. Und jetzt pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Und ich möchte sagen, wahrlich, wahrlich, es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Denn die Zeit ist sehr, sehr schwierig gerade, in der wir leben, aber sie wird noch viel schwieriger werden. Und der Herr möge uns bewahren, dass wir in dieser Zeit nicht abfallen. Wie ich mit dem folgenden Beispiel sagen möchte. Um diesen Punkt der Vorbereitung nochmal zu unterstreichen, möchte ich eine weitere sehr bekannte Passage lesen, die wir alle kennen, aber ich möchte nur einen Teil dieser Passage lesen, und der findet sich in Matthäus 25. Und wir wissen, was dort steht, nämlich das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und wenn nicht in diesem Gleichnis, wo sehen wir anders, wie wichtig es ist, sich vorzubereiten? Ich möchte die ersten drei Verse lesen und dann ein paar andere lesen, aber nicht das ganze Gleichnis. Matthäus 25 beginnt mit Vers 1. Und all das unter dem Aspekt der Vorbereitung. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Vers 3, die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Sie haben sich nicht vorbereitet. Und in Vers 10 bis 12 steht die Folge davon, was passiert ist, weil sie sich nicht vorbereitet haben. Und seht, was für eine schlimme Folge sie bekommen haben. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Er beantwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Sie waren nicht vorbereitet. Und der Herr hat diese schreckliche Antwort gegeben, die wir auch parallel finden in der Bergpredigt am Ende, in Matthäus 7, 21 bis 23. Der hat ihnen gesagt: Ihr wart nicht vorbereitet. Ihr wart nicht bereit, in der Zeit, wo ihr euch hättet vorbereitet, soll euch vorzubereiten. Und das ist die Folge dessen. Ihr werdet nicht ins Himmelreich eintreten, denn ihr wart nicht vorbereitet und ihr hattet kein Öl in euren Lampen. Gott, helfe uns, dass wir Öl in unsere Lampen haben. Dass wir vorbereitet sind für die Zeit, die kommt, denn die Zeit wird schwer werden. Wenn wir in dieser Zeit schlafen, wie Petrus und Johannes und Jakobus geschlafen haben, als Jesus von ihnen verlangt hat im Garten Gethsemane, dass sie wach bleiben, dafür haben sie den Preis bezahlt. Meine Lieben, ich möchte mich dem Schluss nähern und ich möchte nach diesen drei Punkten, die ich vorgebracht habe, nun die Verheißung dessen bringen, was passiert, wenn wir uns an diese drei Punkte halten. Und ich möchte wieder zum Ausgangstext zurück in Haggai 2. Und diesen Punkt ist nicht der vierte Punkt, sondern ist der Schluss, und den möchte ich gerne nennen, die Verheißung. Die Verheißung, die Gott für uns hat, wenn wir die drei Punkte erfüllen, die wir schon gebracht haben. Bekehrung, Arbeit, Vorbereitung. Und es steht in Haggai 2, ab Vers 7, ab dem zweiten Satz, bis zum Vers 9. Und das Ersehnte, meine Lieben, das Ersehnte, das, was wir uns alle so sehr wünschen, wenn wir die drei Punkte erfüllen, dann werden wir es bekommen, das Ersehnte. Und das Ersehnte sieht folgendermaßen aus. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesen Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Und das nicht nur bezüglich der Ewigkeit, meine Lieben, sondern auch jetzt schon, wenn wir bereit sind, diese drei Punkte umzusetzen. dann müssen wir nicht zurückdenken an die erste Liebe allein, sondern dann werden wir uns freuen an dem, was sein wird. Denn in der ersten Liebe waren wir am Anfang und es war so schön. Aber meine Lieben, wie viel schöner wird es sein, wenn wir das Feuer der ersten Liebe haben, aber es weitertragen, indem wir noch mehr uns dem Herrn genähert haben. Aber mit dem Feuer der ersten Liebe. Und wahrlich, dann kann man sagen, Halleluja. Denn die letzte Herrlichkeit wird größer sein, als die erste es überhaupt war. Gelobt sei der Herr dafür. Und diesbezüglich möchte ich zusammenfassen, sagen, die Botschaft nochmal zusammenfassen. Meine Lieben, wir merken, dass vieles in unserem spirituellen Leben nicht ist, wie es sein sollte oftmals. Und oft sind wir unerfüllt und wir verstehen nicht, wieso. Aber heute möchte ich euch sagen, dass diese drei Punkte, wenn wir sie erfüllen, sehr gut darstellen, welchen Weg wir gehen müssen, damit wir nicht mehr in diesem Stadion der Unerfülltheit bleiben und der Unverständnis, warum es denn so ist. Und diesbezüglich möchte ich erneut die drei Punkte zusammenfassen. Punkt 1, der Herr verlangt von uns, dass wir uns bekehren und das von ganzem Herzen. Dass wir zurück zur ersten Liebe gehen und dass wir den Herrn aus ganzem Herzen wieder nachfolgen. Nicht aus mechanischen Gründen, nicht aufstehen und Bibel lesen und beten und die Gebete einfach machen, damit man sie gemacht hat, sondern aus ganzem Herzen sich zum Herrn bekehren und mit ihm wandeln. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir wirklich arbeiten. Und hierbei rede ich erneut nicht von Gesetzeswerken, sondern aus den Glaubenswerken, die daraus resultieren sollten, dass der Herr mit dass der Herr uns bekehrt hat und nun mit uns ist. Dass wir diese Glaubenswerke tun und dass wir wirklich uns die Mühe machen und die Arbeit auch investieren. Denn wie in Hebräer 12 mit 4 geschrieben stand, oftmals denken wir machen die Arbeit, aber wir sind nicht bereit, bis aufs Blut im Kampf gegen die Sünde zu widerstehen. Und der Herr gibt uns Kraft, dass wir bereit sind, die Arbeit und die Mühe zu investieren, um wirklich bis aufs Blut zu widerstehen. Und der Punkt 3, wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns vorbereiten auf die Zeit, die kommt. Denn es wird keine leichte Zeit sein. Und wie er in Haggai gesagt hat, der Herr, wird die Zeit schwer sein und der ganze Erdball wird es betroffen sein. Und wir werden die Konsequenzen spüren, genauso wie die in der Welt. Aber von uns wird erwartet, dass wir uns mit dem Herrn einen Bund geschlossen haben und dass wir diesen Bund auch bewahren und dass wir nicht abfallen in der kommenden Zeit. Dafür brauchen wir aber die Vorbereitung. Und für diese Vorbereitung ist jetzt die Zeit und nicht später irgendwann. Deswegen ist der dritte Punkt die Vorbereitung. Und Gott helfe uns, dass wir uns vorbereiten, denn dann wird die kommende Zeit nicht über uns gehen, sodass wir meckern werden, dass wir plagen werden beim Herrn, wie schwer es ist, und dann werden wir uns freuen, weil wir haben gesät jetzt und dann werden wir auch ernten. Und ich möchte sagen, meine Lieben, dann wird Gott zu seiner Zeit auch wirken und wir werden das Ersehnte erlangen, wie der Herr verheißen hat. Ich möchte beenden mit einem sehr bekannten Vers aus Johannes 15 mit 4. Um diesen Vers möchte ich beenden und sagen, der Herr, helfe uns, dass wir diesen Vers in Gedanken haben. Ich möchte nur den ersten Satz lesen dieses Verses und dann beenden. Und der Satz sei in unseren Gedanken unser Leben lang. Johannes 15 mit Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Amen.